Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute spreche ich mit Thomas Oehl. Er ist der Founding Partner von WeSquared Ventures und das ist ein Fonds, über den habe ich neulich auch bereits mit Philipp Werner von Project A Ventures im Rahmen von Investments und Exits gesprochen, denn der Fonds wurde neu aufgelegt in seiner zweiten Generation. Insgesamt sollen 165 Millionen Dollar investiert werden in Deep Tech Unternehmen, also eine ganz, ganz klare Ausrichtung. Und deswegen haben wir auch darüber gesprochen, warum Deep Tech überhaupt so wichtig ist für den Standort Deutschland oder Europa. Denn da liegen, ja, ist zumindest mein Eindruck nach dem Gespräch, sehr, sehr viele Chancen. Umso cooler finde ich, dass dafür jetzt auch Kapital bereitgestellt wird, scheinbar in ausreichender Menge. Alles weiter aber jetzt gleich von Thomas Oehl, dem Founding Partner von WeSquared Ventures.
Startup Insider Daily. Interview.
Sehr schön, Thomas Oehl ist hier, Founding Partner von WeSquared Ventures. Hallo Thomas.
Hi Jan, freut mich sehr.
Sehr cool, dass wir sprechen. Ich habe ja neulich mit Philipp Werner von Project A schon ein bisschen über euch gesprochen. Spannend, yeah, was ihr da macht, finde ich. Aber vielleicht erzähl doch du mal aus deiner Sicht, warum brauchst du einen neuen Fonds?
Warum brauchst du einen neuen Fonds? Ja, so neu sind wir gar nicht mehr. Ich glaube, wir waren die letzten Jahre damit beschäftigt, so dieses Thema Deep Tech ein bisschen mehr in die Breite zu treten und haben uns auf Dealmachen fokussiert und auf Portfolioarbeit, wo man gar nicht so laut, wenn du so willst, na, mit Außenkommunikation. Aber letztlich haben wir 2016 gestartet, haben jetzt schon ein paar verschiedene Fonds mit ein bisschen auf unterschiedlichen Stages und teilweise auch unterschiedliche Themen aufgebaut und jetzt aber mit dem neuen 165 Millionen Fonds, wenn du so willst, den dritten Early Stage Fonds für Deep Tech Unternehmen in Europa aufgebaut und ja, sind damit ganz gut unterwegs.
Cool, ja. Was mich interessiert, vielleicht kannst du das mal kurz die Brücke schlagen zu den Vorgängerfonds. Vito Ventures, wie passt das ins Konzept?
Vito passt insofern ins Konzept, das war eigentlich der Start und der Nukleus von allen. Damals, also da haben wir uns als Team kennengelernt und haben damals zusammen mit der Familie Fissmann Vito Ventures aufgebaut als Single LP Fonds. Ganz wichtig, glaube ich, an der Stelle war schon damals nicht Corporate Venture Capital, sondern ganz normaler Venture Capital Fonds mit schon dem Fokus auf Industrial Tech und dann zunehmend auf Deep Tech und hatte eigentlich die Unterscheidung, dass es eben nur eine LP war, sprich die Familie Fissmann, mit der klaren Ansage beziehungsweise auch Arbeitshypothese, dass wir die Folgefonds dann zu Multiple LP Fonds machen. Und dann haben wir halt letzten Endes ein Rebranding gemacht, sprich V hoch 2. Und damit das die gegebenenfalls internationalen oder englischsprachigen Founder und zu gründenden Unternehmen auch verstehen, haben wir es WeSquared genannt.
Und dieser Weg, weil du es gerade so betont hast, der Weg von Industrial Tech zu Deep Tech, wie sieht so ein Weg aus?
Wir hatten damals so ein bisschen uns die Frage gestellt, was ist in Europa underfunded, in was ist aber Europa überdurchschnittlich gut? Und dann so ein bisschen die Arbeitshypothese, kann man das aus einer Venture Capital Perspektive, also sprich auch innerhalb einer Dekade, sprich Vorlaufzeit 10 Jahre, kann man das als Fonds strukturieren? Und dann haben wir Industrial Tech, da gibt es ja jetzt auch einige, also sprich B2B-Tech-Companies investieren und haben dann so ein bisschen weitergeschaut, was wollen wir eigentlich machen? Im Grundkern wollen wir große Probleme adressieren und wollen schauen, ob man die mit Technologien schneller und at scale besser lösen kann und dabei große Unternehmen aufbauen können. So, und dann haben wir uns die Landschaft angeschaut und gesagt, okay, Europa ist richtig gut in Research, hat gute Research-Institute plus Universitäten, die meisten Abschlüsse in MINT-Studiengänge. Der Absatzmarkt ist vor Ort, sprich man muss auch gar nicht immer tendenziell sofort in die USA expandieren, um eine große Firma aufzubauen. Und dann haben wir uns so das Umfeld angeschaut und haben gesagt, guck mal, da gibt es Space-Tech-Companies, da gibt es Quantencomputer-Firmen, da gibt es Robotics- und Automation-Firmen, die alle nicht unbedingt den gleichen Zugang zu Kapital haben, wie das in anderen Segmenten der Fall ist. Lass uns doch mal schauen, ob wir das hebeln können und da die richtigen Founder treffen. Und dann haben wir damit losgelegt.
Und das ist jetzt quasi auch der Unterschied dann zu Vito Ventures, ja. Das heißt, ihr seid jetzt immer mehr in diesen Deep Tech-Bereich vorgestoßen. Ich habe mal bei Vito Ventures geschaut. Ich glaube, da hattet ihr auch so Sachen wie Termondo, glaube ich, da mit dabei, ne? Oder habe ich es falsch in Erinnerung?
Nee, Termondo war dann nicht mit dabei, aber du hast recht, Vito hatte eben so den, ich glaube, wir haben so zur Hälfte der Investitionsperiode haben wir gesagt, okay, vollen Fokus auf Deep Tech. Da sind dann diese Erstinvestments entstanden in ESA Aerospace, genau. In IQM Quantum, in Micropsy. Und davor war es, ich würde es mal sagen, in Industrial Tech Software eher. Mhm. Also kam auch das Investment in SimScale letztlich bei rum. Und dieser Fokus dann auf Deep Tech war auch irgendwie sozusagen, hey, guck mal, das ist ein echter Blue Ocean in dieser ganzen Venture-Landschaft. Und wir glauben, dass das Thema unterrepräsentiert ist und underfunded ist, aber dass es eine Chance hat, richtig große Firmen aufzubauen. Und ich schätze mal, du hattest auch schon ein paar Gäste oder wenn man so ins Ökosystem hört, war immer das Thema, ja, Deep Tech cool, aber braucht wahrscheinlich Patient Capital, weil das alles viel länger dauert. Mhm. So, und da haben wir gesagt, die Annahme dahinter ist ja, die Themen sind entweder noch im Research oder sind noch so weit entfernt, dass sie am Markt in irgendeiner Form präsent sind oder einen Impact auf den Markt haben. Und da haben wir gesagt, das glauben wir eben nicht. Wir glauben nur, dass Venture Capital oder das Kapital, das eingesetzt wird, anders funktioniert. Ich glaube, vielleicht so ein Beispiel genannt, wenn du jetzt so ein fast-growing Consumer Good hast, dann nutzt du das Kapital, um die Firma aufzubauen, dir mehr Market Share zu kaufen, die Umsätze hochzufahren, den Wettbewerb auf Distanz zu halten. Mhm. Und lass uns Beispiel ESA Aerospace nehmen. Das ist halt das gesamte Kapital in den Bau einer Rakete und in der Entwicklung einer Rakete geflossen, weniger an Landgrabbing. Mhm. Aber wenn die Firma mit dem Produkt letztlich am Markt ist und startet, hast du A, nicht so viele Wettbewerber und B, hast du schon ziemlich gute Perspektive auf ein in sich profitables Geschäftsmodell. Mhm. So, und dann hat er gesagt, ich glaube, das funktioniert.
Und sind denn eigentlich jetzt nur vielleicht nochmal kurz die Brücke zu Vito dann nochmal, sind denn diese Unternehmen, die jetzt wie ESA Aerospace oder Micropsy, sind die denn bei euch auch noch jetzt quasi, werden die von euch noch betreut oder ist da jetzt quasi durch den neuen Fonds, weiß nicht, jemand anderes draufgesetzt und ihr habt mit denen gar nichts mehr zu tun?
Nee, wir betreuen den Fonds ganz normal weiter. Mhm. Und V-Squared sind einfach die Folgefonds, wenn du so möchtest, wo wir dann eben noch mehr LPs mit an Bord geholt haben. Mhm. Und dann diese Hypothese Deep Tech einfach noch fokussierter weitergeführt haben. Aber wir betreuen das ganz normal.
Ich habe mir im Handelsregister mal angeschaut, ihr habt ja eine ganze Reihe an Firmen gegründet, ne? Also an V-Squared Firmen, Opportunity Funds und solche. Wie kam es dazu? Das sieht gigantisch aus.
Ja, da muss man ganz ehrlich sagen, tatsächlich aus einer Gelegenheit heraus. Also wir hatten dann den B-Squared 1 Fonds aufgesetzt. Mhm. Dann sind diese ganzen großen Folgerunden von ESA Aerospace, IQM Quantum, Micropsy, SimScale etc. angestanden. Mhm. Und der Vito-Fonds war ausinvestiert. Und wir haben dann eben unsere LPs, also unsere Limited Partners, unsere Investoren gefragt, es gibt die Chance, diese Firmen oder die Pro-Rata-Rechte dieser Firmen weiter zu nutzen. Dafür bräuchten wir Kapital. Mhm. Und nachdem das aber schon ja nicht mehr Early Stage, also Seed Investments sind, sondern ein bisschen später, bräuchten wir dann dafür einen eigenen Fonds, damit wir unsere Portfolio-Konstruktion in dem Seed-Fonds nicht verwässern, ne? Mhm. Und irgendwie plötzlich alles machen. Und der Appetit der Investoren war da, war ja auch eine Visibilität letztlich auf den Firmen war, wie die sich weiterentwickeln. Und so gab es eben dann den Opportunities Fonds. Dann hast du wahrscheinlich noch Voltage gefunden. Das ist ein Special Purpose Fonds, mhm, letztlich für zwei Batteriethemen, die auch aus Investments aus dem B-Squared Fund 1 entstanden sind. Und wir gesagt haben, hey, hier gibt es jetzt eine Möglichkeit, die Firmen und auch noch einen anderen Materialzulieferer, das war Group 14, in die zu investieren. Und die passen irgendwie so in dieses Gesamtökosystem, was wir aufbauen. Mhm. Und diese Themenfelder überschneiden sich mit dem, was wir auch in Zukunft machen wollen. Lass doch die Investoren fragen, ob sie ein Interesse haben, bei sowas mitzuinvestieren. Und das war auch der Fall. Mhm. So, und so kam dann in einer relativ kurzen Zeit verschiedene Vehikel mit dazu, die am Ende des Tages alle ein Ziel haben. Und das ist dieses Thema Deep Tech auch aus Investorenseite super interessant zu machen und als super Investmentgelegenheit zu nutzen. Und ich glaube, der angenehme Nebeneffekt ist, dass man mit solchen Investments auch einen gewissen, ja, wir vermeiden immer das Wort Impact, aber mir fällt gerade kein anderes ein. Du hast halt, du kannst damit große Probleme lösen und große Firmen aufbauen. Und dementsprechend hat irgendwie Deep Tech so ein Designed-in-Impact auf Themen, die uns, glaube ich, gerade alle beschäftigen. Also ob das jetzt Supply Chain Shortages sind oder dass wir mehr Energie brauchen und mehr Computing Power. Und auf der anderen Seite sollen auch noch so Kerntechnologien wie Quantencomputing auch in Europa entstehen und irgendwie so eine gewisse wirtschaftliche Souveränität mit abbilden. Und deswegen ist das eigentlich ein ganz schönes Investitionsumfeld momentan.
Jetzt hast du gerade Quantencomputing schon erwähnt. Vielleicht können wir mal versuchen, oder vielleicht kannst du mal versuchen, euren Blick auf Deep Tech nochmal zu schärfen und zu sagen, wo beginnt denn eigentlich für euch Deep Tech? Was ist denn die Definition und was ist denn vielleicht zum Beispiel auch nicht Deep Tech?
Das ist eine extrem gute Frage. Also wir haben es für uns mal so ein bisschen definiert als, in irgendeiner Form muss das auf einer wissenschaftlichen Innovation oder Ingenieursleistung bestehen oder aufgesetzt sein. Da darf kein wissenschaftliches Risiko, also diese Frage, klappt das auch in der Praxis, mit dabei sein. Es darf aber noch an dem Punkt sein, wo man sagt, das hat vielleicht im Labor gerade funktioniert und jetzt muss man diesen Beweis letztlich noch antreten, dass das in größerem Scale auch funktioniert. Meistens sind solche Themen in irgendeiner Form IP-protected. Das muss immer nicht auch gleich direkt patentiert sein, aber es muss halt irgendwo ein Wissen innerhalb des Teams oder dieser Firma vorhanden sein, was eine klare Differenzierung gegenüber im möglichen Wettbewerb darstellt. Und es gab damals, als wir damit angefangen haben, ein ziemlich versimpeltes Bildnis. Ich war bevor ich Vito gestartet habe oder mit dazugekommen bin, war ich bei Uber. Und wenn du jetzt mal Uber anschaust, das war eine reine Business Model Innovation. Das war ein Offline-Geschäftsmodell, was über eine App online gebracht wurde. So, das würde ich jetzt erstmal nicht als Deep Tech betrachten. Als Uber angefangen hat, das Pittsburgh Lab zu kaufen und zu sagen, wir forschen selber an Autonomous Driving und bauen IP im Bereich Autonomous Driving auf, wurde zumindest der Teil eine Deep Tech Company, weil du IP aufgebaut hast für ein spezifisches großes Problem, was ja ganz klar eine technische Differenzierung hat. So, und jetzt würde ich nicht sagen, dass Uber heute eine Deep Tech Company ist, weil sie das Pittsburgh Lab auch wieder abgestoßen haben. Aber am Ende des Tages ist es diese Einzigartigkeit in der Technologie, die aufgebaut wird.
Lass mal ganz kurz bei dem Beispiel bleiben, was ja super spannend ist. Vielleicht dein Blick da drauf. Uber, gerade wenn Sie das jetzt eingestellt haben wieder, ist denn das vielleicht schon die Lektion, dass man Deep Tech in einem Bestandsunternehmen gar nicht so nebenbei entwickeln kann?
Also wenn man sich anschaut, fangen wir gleich mal so an, was der R&D-Spend, und jetzt machen wir mal ein drastisches Beispiel. Ich glaube, Volkswagen hat jährlich ein Forschungs- und Entwicklungsbudget von 23 Milliarden. Und ich meine, dass Tesla, als sie damals begonnen haben, erst ein paar hundert Millionen, und ich glaube, jetzt schwingen die so zwischen 1 und 3 Milliarden.
Ja, 3 hatte ich mal gelesen, ja genau.
Und dann würde ich jetzt mal sagen, es ist halt für eine große Organisation, die sich auch auf ihre Operations fokussieren muss und ganz viele verschiedene Bausteine hat, deutlich schwieriger, eine interne Innovation voranzutreiben, wenn du zur gleichen Zeit Unternehmen hast, die sich nur auf das eine fokussieren und dementsprechend im Greenfield so eine Organisation auch so aufbauen können, die total fokussiert ist auf das eine Ziel. Deswegen auf deine Frage, wenn ich es mir so anschaue, es ist deutlich schwieriger oder deutlich kapitalintensiver. Und hier liegt, glaube ich, auch so ein bisschen der Schlüssel zu der Gelegenheit, die Deep Tech mit sich bringt. Mit vollem Fokus ist der Kapitaleinsatz überschaubar und der Output, also sprich das Ergebnis, ob das ein Produkt oder ein Service ist, in einer kürzeren Zeit darstellbar, sodass du dann mit einem Effekt am Markt bewirkst.
Hm. Und dann wahrscheinlich für das Unternehmen, weil wir reden ja auch, sag mal, euer Ziel hinterher sind Exits, ne? Wenn wir über Exit-Kanäle bei Großunternehmen sprechen, dann ist es wahrscheinlich auch sehr kalkulierbar, ne? Ich weiß schon, was ich da kaufe. Nur vielleicht mit dem Beispiel Tesla nochmal gerade, das ist ja irgendwie ganz spannend, weil die haben Greenfield innoviert und da irgendwie sind sehr schnell vorangekommen, aber es wäre ja für einen VW jetzt unmöglich gewesen, Tesla zu kaufen und das quasi als Basis zu nutzen für die eigene Innovation, oder?
Also ich schätze mal, das lag auch in der Gesellschaft, der Struktur von Tesla, dass sie recht unverkäuflich waren.
Nee, aber so einfach, wir können auch jedes andere Modell nehmen, aber mir geht es ja. Aber nur darum, schafft es quasi, also weil die eine Frage ist ja, innoviere ich intern und die andere wäre, ich innoviere nicht intern, ich kaufe mir quasi hinterher Unternehmen, die eine sichere Bank sind, die das schon entwickelt haben, also ESA Aerospace zum Beispiel oder so, ich kaufe die, integriere die, aber kriege ich die dann quasi angemessen auch integriert als Fundament für eine neue innovative Company? Das ist ein bisschen die Frage, ne? Also
ja, also ich schätze mal, dass man da auch wieder unterteilen muss. In den USA ist, glaube ich, sowas deutlich gängiger, dass innovative Unternehmen aufgekauft werden und so eine Post-Merger-Integration auch irgendwie funktioniert. Ich glaube, die großen europäischen Unternehmen tun sich da teilweise noch schwer. Da gibt es sicherlich welche, die das extrem gut hinbekommen. Die meisten haben halt noch dieses Abwehrverhalten. Ne? Mhm. Also ich glaube, als wir mit dieser Aerospace angefangen haben, hat Ariane Space gesagt, ja, lass sie ruhig machen, kriegen sie sowieso nicht hin, weil sie haben viel mehr Budget. Mhm. Ich glaube, dass die heute da einen anderen Blick drauf haben, weil die das schon auch unterschätzt haben, was in diesem unternehmerischen Willen von dem Gründerteam halt auch oder was das mit sich gebracht hat, um sowas in so einer Geschwindigkeit zu entwickeln. Deswegen, ich hoffe, dass sich das verändert und dass da mehr ein Mindset entsteht, warum sollen wir nicht lieber sowas mit initiieren und diese ganzen Speedboats, den Vergleich gibt es ja auch oft, lieber nicht irgendwie noch schneller flitzen lassen, um dann zu schauen, was passt denn für uns, wie wir unser Unternehmen going forward stärken. Nichtsdestotrotz sind die meisten Unternehmer, die wir unterstützen und die dann auch so eine Traktorie hinlegen, die sind schon alle auch sehr davon motiviert, unabhängig zu bleiben.
Du hast ja vorhin schon den Standort Europa angesprochen oder auch Deutschland. Wie ist denn da euer Blick drauf? Weil, oder also jetzt mal, welche Rolle spielt da Deep Tech? Ist das für euch, du hast jetzt Impact quasi als Nebeneffekt genannt, aber ist das nicht vielleicht auch sogar essentiell für den Standort Deutschland, dass wir in so eine Richtung weiter forschen und weiter investieren?
Also ich glaube, das Verständnis, also du merkst das, finde ich, in so einer öffentlichen Wahrnehmung und du merkst es sogar teilweise auch, merkst es auch in der Politik und das ehrlicherweise auch nicht nur durch den Ukraine-Krieg, dass dieses Thema wirtschaftliche Souveränität und geopolitische Unabhängigkeit eine riesen Relevanz bekommen hat. Ich glaube, Covid war sicherlich auch nochmal so eine Situation, wo das visibel geworden ist. Was hätten wir eigentlich ohne Zoom gemacht und wo kam Zoom her? Und jetzt mal vielleicht nur ein Video-Call-Tool zu nennen. Ich finde es sogar, wenn man es jetzt mal umdreht und ins Positive, so eine Besinnung auf, was hat eigentlich für Europa oder von mir aus auch jetzt mal gezielt Deutschland genannt, was ist eigentlich das Rückgrat von unserer Wirtschaft? Und dann schaust du so in die Unternehmen, die sich alle irgendwie, die jetzt richtig groß sind, das sind alles irgendwie echte Innovationen gewesen. Und das waren alles Unternehmer, die was gebaut haben, wo viele gesagt haben, ihr seid doch verrückt oder du bist doch verrückt. Und sich so ein bisschen darauf zu besinnen, was eine Kernkompetenz von Europa ist, ist vielleicht auch so ein bisschen die Chance, nicht immer nur hinterherlaufen und zu sagen, oh, was passiert denn in der USA und was passiert in Asien, sondern was können wir richtig gut und wie trägt das dazu bei, dass der europäische Standort in ein paar Dekaden immer noch so attraktiv ist und wir nicht irgendwie hinten runterfallen. Deswegen, ja, wir sind da ehrlicherweise sehr bullisch drauf, weil wir sehen, was passiert und was möglich ist. Und wir sehen, wo noch die Herausforderungen liegen. Aber da sind wir zum Glück dabei, zumindest in Teilbereichen ein bisschen Kapital zur Verfügung zu stellen, dass da einige Visionen zum Leben erweckt werden.
Ich bin immer ein großer Freund von spezialisierten Fonds, ne, die jetzt nicht sagen, wir machen so generalistisch alles, weil vermute ich zumindest immer als Außenstehender, man hat dann auch nicht die Kernkompetenzen überall. Point 9 Capital hier in Berlin ist ein gutes Beispiel, finde ich. Die haben vor 10 Jahren gesagt, sie machen SaaS und also B2B SaaS und Marktplätze. das war damals irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal, aber heute macht das eigentlich jeder VC irgendwie mit, ne? Die Frage wäre halt damit verbunden, siehst du die Gefahr, dass euch quasi andere VCs dann jetzt auch irgendwie die sehen quasi das, was ihr macht, sagen, okay, das ist tatsächlich standortwichtig, da entstehen große Wetten, die vielleicht irgendwie auch international funktionieren, da möchten wir mitmischen und dann plötzlich ist euer Alleinstellungsmerkmal futsch?
Ich sehe es ein bisschen differenzierter. Ich hoffe, dass mehr oder generische Fonds ein größeres Interesse an den Themen haben, weil das bedeutet letztlich auch mehr Kapital und bedeutet auch eine größere Auswahl für die Gründer, die sich mit solchen Themen an den Start trauen. Wir machen bisher die Erfahrung, das ist von dir angesprochen, wenn man so eine Domain-Expertise aufbaut und die durch die Teamkonstruktion und durch das, was man irgendwie als Track Record aufbaut, ganz gut zeigen kann, dann sehen wir gerade eher den Effekt, dass generischere Fonds mit uns gerne zusammenarbeiten würden bei so Themen, die sie als Moonshots bezeichnen. Mhm. Oder die für sie zumindest noch als Moonshots so im Raum stehen. Also es ist eine ganz kollaborative Sache. Was ganz klar ist, wenn die Themen so aufgehen, wie wir das glauben oder wie wir es momentan sehen, werden hoffentlich mehr Gelder auf das Thema allokiert. Und das heißt auch, dass es eine Konkurrenz geben wird. Und ich schätze mal, dass es so wie in jedem anderen Unternehmen auch unsere Aufgabe wird halt bleiben, unsere Expertise noch weiter zu schärfen, unser Team weiter so auszubauen, dass wir die Position auch nicht nur halten, sondern ausbauen können. Mhm. Und dann ist es am Ende des Tages super gesund, wenn das ganze Thema mehr Aufmerksamkeit hat.
Mhm. Und dann habe ich mir mal euer Portfolio angeschaut und das stimmt jetzt, glaube ich, nicht ganz, was ich jetzt sage, aber es fällt auf. Also ihr macht sehr, sehr viel in Bayern, ja, innerhalb von Deutschland und dann ein bisschen was in Schleswig-Holstein. Was geht denn da? Was ist denn in Schleswig-Holstein los? Die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ja, das ist tatsächlich, da gibt es so einen Nukleus. In Itzehoe gibt es ein Fraunhofer-Institut.
Ach, deswegen, okay.
Und als wir das Investment in Custom Cells gemacht haben, Custom Cells bauen High-Performance-Batteriezellen, waren auch mal in der Presse ein bisschen größer, ein Joint Venture, das wir mit Porsche geschlossen haben. So, und das war, glaube ich, der Ursprung. Und dann war das noch nicht mal so, dass wir gedacht haben, lass mal gucken, was es an dem Itzehoe-Institut noch gibt, sondern ich schätze mal, dass auch die Gründer untereinander oder diejenigen, die Ausgründungen am Fraunhofer-Institut durchgezogen haben und auch durchbekommen haben, die haben miteinander gesprochen und plötzlich hatten wir da recht guten, extrem starken Deepflow. Und so kam dann eben noch Augmented mit dazu. Mhm. Und so hat sich der kleine Schleswig-Holstein-Klasse aufgemacht. Und Bayern, ja, wir sitzen in München und das war damals auch eine bewusste Entscheidung, hier zu bleiben und nicht auch nach Berlin zu gehen, weil für uns gefühlt die relevanteren Ausgründungen und Gründungen hier stattgefunden haben.
Ich habe in Berlin habe ich gar kein Investment gesehen bei euch, oder?
Doch, ja. Micropsy sitzt so in Berlin.
Ah ja. Nee, weil ich hatte sonst noch Aachen gesehen, Freiburg noch, also ist ja auch Bayern.
Genau, Aachen, ja. Freiburg.
Ja. Und dann, München. Und das wollte ich dich nochmal fragen, und auch viel USA. Und da wollte ich dich jetzt gerade fragen, nochmal die Brücke zu dem, was wir vorhin besprochen haben, zum Thema Standort Europa. Wie passt das jetzt ins Bild?
Also du sprichst Group 14 an, das ist das, was ich dir gesagt hatte, dieser Lithium-Silikon-Batterie-Material-Deal.
Ja, ich dachte, ich hätte so drei Investments, glaube ich, dachte ich gesehen, aber vielleicht war es auch wiederholte Investments.
Ja, da gibt es eine ganz interessante Struktur und zwar, das sind alles europäische Gründer.
Aha.
Und waren auch alles europäische Gründungen, bis auf eine von vornherein. Eine hat einen Flip in die USA gemacht, weil der Markt dort einfach stärker war. Das ist Morpheus, ein Space-Tech-Unternehmen. Und da hast du halt in dem Space-Bereich ist USA nun mal ein anderes Feld, als es noch Europa ist. Alle Struktur ist aber immer so aufgebaut, dass die IP, die aufgebaut wird, hier in der GmbH stattfindet. Und dann gibt es ja nur so Vertriebsgesellschaften oder Gesellschaften, die halt in der USA dann Geschäfte machen. Und dann gibt es zwei Unternehmen, die haben eine lustige Struktur, ist fast richtig gesagt. Die haben auch mit einer GmbH gestartet und haben hier in München ihre Entwicklungshubs und in der USA dann letzten Endes die Operationsstruktur. Und ist hart zu sagen, aber die USA betrachtet den Standort München als einen günstigen Standort.
Ja, habe ich von Apple auch schon mal gehört. Ne? Ja, genau.
Jetzt sagt der Rest von Deutschland, oh Gott, München ist so teuer, was leider nicht stimmt. Wenn du es aber im Vergleich zu High Performance an der Ostküste oder Westküste siehst, ist es hier halt nicht nur günstiger, sondern die Qualität an Ingenieuren und an Software-Developern ist halt auch überdurchschnittlich hoch. Und überdurchschnittlich gut. Und so kam es letztlich, dass da ein paar Delaware Inks dabei sind.
Ja, sehr, sehr spannend. Du, dann mit Blick auf die Uhr, vielleicht sagst du es zum Schluss nochmal, wer sich bei euch melden darf. Also Stichwort Dealflow, ist Inbounds oder wie geht ihr da vor und wie kann man sich bei euch quasi bewerben, wenn man so möchte?
Also ich schätze mal, alle gängigen Kanäle sind bei uns natürlich, also ob das LinkedIn ist oder Mail oder eine warme Intro von irgendjemandem, der uns kennen sollte, funktioniert nach wie vor, glaube ich, immer noch am besten. Heißt aber nicht, dass wir die anderen Sachen nicht auch anschauen. Wir haben noch eine future@bsquared.vc E-Mail-Adresse. Gerne einfach immer rüberschicken. Und ich glaube, von den Themenbereichen, alles, was so rund um AI und Robotics, New Computing und New Sensing, also neue Sensorik angeht, New Space Companies weiterhin, alles, was das Thema Energy Transition weiter befeuert und auch so ein Thema, wir haben das mal Next Gen Data Processing genannt, also welche Software-Themen greifen irgendwie bestehende Modelle, wie man im Ingenieurwesen oder an anderen Bausteinen, wie man das irgendwie attackiert. Alles gerne in unsere Richtung. Aha. Und vor allem an diejenigen, die sagen, ihr vergesst da irgendwas, beziehungsweise da rollt eine Technologie auf die Märkte zu, die in den nächsten 2 bis 5 Jahren richtig spannend wird. Aha. Das ist so eine Opportunistic Pocket, die wir letztlich offen haben. Und wir lernen immer gerne mit dazu. Also immer frei raus. Wir können nur schlauer werden.
Nee, finde ich mega spannend. Wollte ich dich nämlich auch noch fragen jetzt zum Schluss, was so der Bereich ist im Deep Tech, wo du vielleicht die meisten ungehobenen Chancen noch siehst. Gibt es da was, wo es bei dir so richtig kribbelt, wo du denkst, da müsste man endlich mal ran?
Ich glaube, so an dieser Schnittstelle zwischen Biologie und klassischen Engineering oder Technologie, wenn du so willst, da passiert, glaube ich, noch einiges. Und wahrscheinlich für eine breite Hörerschaft vielleicht mal genannt, es gab 1900, hat Bell, war ein großer Erfinder, hat 1900 gesagt, seine Meinung nach ist alles, was erfunden werden kann, erfunden. Und jetzt wissen wir zum Glück, dass das nicht ganz gestimmt hat. Aha. Sich vorzustellen, welche Technologien at scale und mit einer großen Geschwindigkeit einen großen Impact auf unsere schwerwiegendsten Probleme hat, da mal frei drüber nachdenken und ein bisschen nachrecherchieren. Da findet man einiges, was man noch hebeln kann. Und für uns ist es, glaube ich, TechBio ein großer Punkt, wo wir uns unsere Hypothesen aufbauen. Und sonst die genannten, wir nennen es mal Generational Growth Themes, die uns noch länger beschäftigen werden. Aber vielleicht das abschließend. Wir lernen gerne mit dazu. Und wenn jemand denkt, wir übersehen was, dann bitte melden.
Super. Thomas, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du da warst. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Es klingt ja so, als könnte immer wieder mal was Spannendes passieren bei euch.
So machen wir es.
Cool.
Tausend Dank.
Danke dir, ne? Bis dann. Ciao.
Gute Zeit. Ciao.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war Thomas Oehl, Founding Partner von WeSquared Ventures. Ein sehr, sehr cooles Thema, fand ich. Hat mir großen Spaß gemacht, weil wir halt auch so ein bisschen rausgezoomt haben und einfach mal die gesamte Landschaft, die Deep Tech Landschaft und die inhärenten Chancen besprochen haben. Fand ich großartig, hat mir großen Spaß gemacht. Wenn es euch auch so geht, wie immer, die bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis später oder bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.